Das ist das Thema, worum es heute geht. Wir gehen ja durch das Lukas-Evangelium und da sind wir in Kapitel 12. Wir gehen deswegen so durch ein Buch, hängt einfach damit zusammen, dass wir den Zusammenhang grundsätzlich sehen, worum geht es eigentlich. Und das schützt uns auch vor Sprungbrettpredigten. Wisst ihr, was eine Sprungbrettpredigt ist? Also das heißt, man nimmt einen Bibelvers, ja, das ist so das Sprungbrett, ja, und dann hüpft derjenige sozusagen, der auf dem Sprungbrett ist, ja, so, und dann fliegt er in die Lüfte und dann kann er alles sagen, was er will und bis er dann irgendwann landet, ja. Wir gehen anders vor, wir versuchen den Text zu erfassen und das, was der Text sagt, dass wir das einfach auslegen. Und dann hoffen wir auf Gott, dass er eure Herzen und dann mein eigenes Herz anspricht mit seinem Wort. Das ist so unser Gedanke und deshalb gehen wir auch einfach durch das Lukas-Evangelium jetzt mal durch. Und wir werden die Verse 1 bis 12 näher betrachten. Menschenfurcht, Gottesfurcht, habe ich das mal so genannt. Also so die Überschrift über dieses Kapitel. Von uns Deutschen wird gesagt, dass wir Weltmeister in der Disziplin Angst wären. Habe ich nicht selbst mir ausgedacht, sondern das wird immer mal wieder so in den Zeitungen auch mal thematisiert. Es gäbe die German Angst. Naja, gut, German Angst. Wovon die Deutschen Angst haben, ich habe das mal hier so an die Wand geworfen. Das sind die 7 größten Ängste. Also 2018, ich glaube, da hat es 2019 noch nicht viel was geändert. Da geht es darum, dass man den Eindruck hat, einmal die Welt wird immer gefährlicher, besonders durch den Präsidenten der Vereinigten Staaten. Also da, ja, die Leute werden unruhiger. Auch schon wieder. Ja, siehst du, es wächst weiter, die Angst. Ja, es ist auch so, dass Menschen Angst haben, dass das Ganze mit, dass so viele Leute in unser Land kommen, dass wir das alles nicht mehr schaffen, ja, dass das Deutschland überfordert. Auch die Politiker machen einen solchen Eindruck, ja, dass sie es wirklich nicht mehr so handeln können, ja, wie vor 20 Jahren oder so. Auch dass der Terrorismus überhand nimmt, die Euro-Schuldenkrise, ja, und der politische Extremismus, auch da wird ja immer mehr gesagt, ah, das ist sehr rechtsextrem oder linksextrem und so weiter. Das ist in unserem Volk zu finden, tatsächlich. Und ich muss von mir selbst sagen, dass auch ich große Angst habe. Ich habe zum Beispiel Angst vor Schmerzen. Also wenn ich zum Zahnarzt gehe und die Gefahr besteht, dass man bohren muss, dann lasse ich mir immer eine Betäubungsspritze geben. Bei einer anderen Untersuchung, da wurde ich vor die Wahl gestellt, Betäubung, örtliche Betäubung oder wir schicken dich ins Land der Träume. Ich glaube, ihr wisst, was ich gewählt habe. Ich wollte unter keinen Umständen irgendwie in Gefahr stehen, dass ich doch etwas spüren könnte. Ja. Und wie ist es aber auch mit der Angst, abgelehnt zu werden bei Menschen, also einfach in meiner Umgebung? Ich muss sagen, dass auch ich es nicht schätze, abgelehnt zu werden und auch, dass ich davor etwas Angst habe. Dass ich mich schon auch in dieser Weise mich verhalte, dass man mich mag. Hm? So. Und wenn ich an die Zukunft denke, an die Veränderung der Gesellschaft, die wirklich im vollen Gang ist, ja, und den Rückgang des allgemeinen christlichen Gedankenguts, ja, aber erst, ja, am Freitag habe ich mit einem Mann gesprochen, der hat sich in der christlichen Szene schon etwas ausgekannt, weil er viel auch rumgekommen ist, und er hatte gesagt, also vor 20 Jahren oder 30 Jahren, da gab es noch einen christlichen Satz, Bodensatz, könnte man sagen, also wo man immer auch noch ein bisschen darauf hinweisen konnte, dass man schon glauben konnte, dass es einen Schöpfer gibt oder dass Jesus der Christus ist und so. Das gab es in Deutschland schon in der Regel, darüber konnte man mit den Leuten sprechen, aber heute ist dieser Satz super, super dünn. Ja? Vielleicht manchmal gar nicht mehr vorhanden. Ja. Und ja, dass auch christliche Moralvorstellungen, wie sie vor 30, 40, 50 Jahren selbstverständlich waren, das wird alles über Bord geworfen, ja. Und ich habe da schon auch etwas Angst, wie wird die Zukunft sein, ja. Dass vielleicht sogar auch die Sache, wenn wir einfach noch sagen, dass eine Ehe zwischen Mann und Frau besteht, das können wir so aus der Heiligen Schrift lesen, dass man da nicht in 30 Jahren oder 20 Jahren als Extremist, ja, rechts oder links, was weiß ja ich, aber irgendwie als Extremist abgestempelt wird und wird gesagt, also du bist schädlich für unsere Gesellschaft. Versteht ihr? Denn es rollt ja in diese Richtung. Und ja, wenn ich das dann so zusammenfasse, wenn ich so an mein eigenes Herz denke, wovor habe ich Angst? Also vor Schmerzen, vor Ablehnung und vor dem Umbau meiner christlichen Heimat. Ja, dass auf einmal meine christliche Heimat, in die ich hineingeboren wurde, auf einmal antichristlich wird und ich eher ja in eine Minderheit komme, ja, die sich irgendwie noch erklären muss, ja, warum ich überhaupt glaube, dass die Bibel ist und warum ich glaube, dass es von Gott zum Beispiel festgelegt ist, dass ich ein Mann bin, ja, und keine Frau oder so, ja, versteht ihr? Vielleicht kennt ihr auch Ängste in eurem Leben. Wie sollen wir ihnen denn begegnen? Zuerst eine grundlegende Aussage, bevor wir auf den Bibeltext dann kommen. Eine Aussage, die mir hilft. Und da heißt es in Hebräer 12, 1 und 2. Lasst uns, schreibt der Hebräerbriefschreiber seinen Leuten, seinen Mitgläubigen, lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Und dann beschreibt er, wie wir das machen sollen, indem wir hinschauen auf die Probleme. Nein, hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Okay, heißt es Martin. Blicke nicht von den Problemen, immer auf die Probleme, sondern auf Jesus. Ja, mach mal, schau auf den, der dir hier eine Ruhe und eine Sicherheit gibt. Egal, was kommt. Höre, was Jesus auch über die Furcht sagt. Schau auch das an. Was sagt denn der Herr Jesus? Glaube, dass der Herr Jesus auch deine Furcht kennt und dir in dieser Furcht helfen will. So, jetzt kommen wir zum Bibeltext. Ich hoffe, ihr seid noch aufnahmefähig. Lukas Kapitel 12, 1 bis 12. Ich lese den Text für all diejenigen, die die Bibel nicht vor sich haben oder für diejenigen, die den Text selbst nicht lesen können. Da heißt es, als sich inzwischen das Volk zu Tausenden gesammelt hatte, so dass sie aufeinander traten, begann er zuerst zu seinen Jüngern zu sprechen. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, welcher die Heuchelei ist. Es ist aber nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt werden wird, und nichts verborgen, was nicht bekannt werden wird. Alles, was ihr im Finstern redet, wird man darum im Licht hören, und was ihr in den Kammern ins Ohr gesprochen habt, hier, Erika, ja, wird auf den Dächern verkündigt werden. Ja. Wo bin ich jetzt gerade? Vier. Okay, danke. Ich sage aber euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts weiteres tun können. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, welcher, nachdem er getötet hat, auch Macht besitzt, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, den fürchtet. Verkauft man nicht 5 Sperlinge um 2 Groschen und nicht ein einziger von ihnen ist vor Gott vergessen. Aber auch die Haare eures Hauptes und sind alle gezählt, darum fürchtet euch nicht. Ihr seid mehr wert als viele Sperlinge. Ich sage euch aber, jeder, der sich zu mir bekennt, wird vor den Menschen bekennen wird vor den Menschen, zu dem wird sich auch der Sohn des Menschen bekennen, vor den Engeln Gottes. Wer mich aber verleugnet hat vor den Menschen, der wird verleugnet werden vor den Engeln Gottes. Und jedem, der ein Wort reden wird gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, dem wird nicht vergeben werden. Wenn sie euch aber vor den Synagogen und vor den Fürsten und Obrigkeiten führen, so sorgt nicht, wie oder womit ihr euch verteidigen oder was ihr sagen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch in derselben Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Das ist unser Text. Und er ist nicht ganz einfach. Thema: Menschenfurcht und Gottesfurcht. Warum? Weil Jesus sagt, und das scheint mir wirklich das Zentrum der Aussage zu sein hier, keine Furcht vor Menschen, die uns nur zeitlich quälen und töten können, sondern habt Furcht vor Gott, der die Macht hat, Menschen in die Hölle mit all ihren ewigen Qualen zu werfen. Ob uns das gefällt oder nicht, das spielt hier jetzt gar keine Rolle. Also, wenn jemand sich hier meldet und sagt, also ich bin jetzt dagegen, gut, kannst du dagegen sein, aber das sind jetzt die Aussagen des Herrn Jesus, stehen nicht im Alten Testament, wo man manchmal sagt, oh, das ist der Rachegott und hier ist es der liebe Gott, sondern es steht im Neuen Testament, es ist von dem Heiland Jesus Christus gesagt worden, nachdem sich die Christen nennen. Und die Jünger, die damals da so zugehört haben, hatten die eigentlich Angst damals? Hatten die einen Grund, sich eigentlich zu dieser Zeit, als Jesus das sagte, zu fürchten? Ja. Schauen wir mal, in welcher Situation sie sich befanden. Die Situation, ich habe mal es genannt, es war ein aggressives Umfeld. Der Herr Jesus hat, bevor er dies, wie gesagt, zu seinen Jüngern sagte, einiges mit den Gesetzeslehrern zu klären gehabt. Und das wollen wir hören und auf die Reaktion dieser Leute dann auch sehen. Ich lese nun einige Verse vorher. Da heißt es in Lukas Kapitel 11, Vers 52 bis 54, sagt Jesus, wehe euch Gesetzeslehrer, denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen, ihr selbst seid nicht hineingegangen und die, welche hineingehen wollen, habt ihr daran gehindert. Also eine klare Absage, stellt euch das mal vor, man sagt es irgendwie, da wären jetzt so, machen wir mal so 20 Geistliche von irgendwelchen Kirchen und dann würde einer aufstehen und sagen, also ihr macht genau das Gegenteil, was Gott will, genau das Gegenteil. Ihr seid also falsche Leute, ja, schlechte Leute und so weiter. Ja. Ihr habt den Schlüssel eigentlich der Erkenntnis, ihr habt die Heilige Schrift, aber ihr wendet sie selbst nicht an und die anderen, die im Volk sind, denen gebt ihr auch die Erkenntnis nicht weiter. Ja? Schrecklich. So, und dann heißt es hier, und als er dies zu ihnen sagte, schlugen sie nicht in sich, sondern eher um sich, fingen die Schriftgelehrten und Pharisäer an, ihm hart zuzusetzen und ihn über vieles auszufragen, wobei sie ihn auflauerten und versuchten, etwas aus seinem Mund aufzufangen, damit sie ihn verklagen könnten. Also es bedeutet, sie wollten ihre Macht stärken und der muss weg. So war's. Und die Jünger, die haben das natürlich mitgekriegt, da hat's geknistert. So. Der Herr Jesus hat kein Blatt vor den Mund genommen, obwohl die Stimmung gegen ihn war. Die religiösen Führer des Volkes wollten ihn einfach nur noch weghaben. Das haben die Jünger natürlich mitbekommen. Die Stimmung im Volk wendete sich langsam von einer Jesus-freundlichen zu einer Jesus-skeptischen bis ablehnenden Stimmung. Ja. Die Zeiten gehen zu Ende, dass man aufgrund der Wunder dem Herrn Jesus zujubelte. Es war am Ende, also es geht in sein Ende. Ja. Die Führung ist dagegen und wird natürlich jeden unterstützen, der ihr gegen den Herrn Jesus und gegen seinen Jünger irgendwie zu behilflich ist. Vielleicht sehen manche Parallelen auch für unsere Zeit. Vielleicht ist es noch nicht so offensichtlich, aber wer weiß, was noch kommt. In diesem aggressiven Umfeld hinein lehrt der Herr Jesus in aller Öffentlichkeit seine Jünger. Was lesen wir? Als sich inzwischen das Volk zu Tausenden, also da waren wirklich viele Leute da, gesammelt hatte, so dass man aufeinander traten, also gefährlich sogar, begann er zuerst zu seinen Jüngern zu sprechen, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, welcher die Heuchelei ist. Wir sehen das Volk, das sich die Auseinandersetzung mit den Führern auch so miterlebt hat. Die haben da zugeschaut, haben gesehen, wie reagieren die Gesetzeslehrer und so unsere Führer und was sagt da Jesus? Ja, die hatten das auf der einen Seite zugehört und haben da vielleicht auch noch gleich die Freunde noch mit eingeladen. Hey, da ist was los. Ja, also kamen auch immer mehr Leute. Und wollten dann jetzt dieses Schauspiel verfolgen. Und was tat nun der Herr? Er blieb in aller Öffentlichkeit bei der Wahrheit. Er hat nicht jetzt irgendwie das so ein bisschen, wie soll ich sagen, mit Sahne übergossen oder so. Irgendwie ein bisschen weich gespült, war nicht so gemeint oder so. Hat er nicht gemacht. So läuft's. Ja? Er hat deutlich gemacht, eure Führer sind eigentlich Heuchler. Ja. Und natürlich blitzen dann dem Herrn Jesus und dann auch seinen Jüngern Augen entgegen, voller Ablehnung. Ja? Voller Hass auch. Und der Herr Jesus wurde ja aus Hass auch ans Kreuz gebracht. Als die Leute skandierten, kreuzige ihn, das war ja Hass gewesen. Ja? Und das wuchs hier. Ja? Das wuchs hier. ihre böse Lehre, die sie leise und unmerklich im ganzen Volk ausgebreitet hat, ebenso wie Sauerteig, ja, das hat sich im Volk gefestigt und hat großen Schaden angerichtet, so der Herr Jesus. Und ihr Jünger, lasst euch nicht von ihnen einlullen, ja, sie sind nicht aufrichtig, ihre Botschaft ist falsch, so der Herr Jesus. Bleibt bei der Wahrheit, ganz gleich, wer gegen euch ist. Ja, wir als den Nachfolger von dem Herrn Jesus sollten solche Worte oder solche Sachen bedenken. Und das war die Botschaft des Herrn Jesus. Und noch etwas sagte er ihnen, und auch das ist ganz gegen ein vorsichtiges Vorangehen, wenn alles um uns immer notvoller wird. Ja. Er redet dies ja öffentlich. Dabei macht der Herr Jesus Folgendes deutlich, ab Vers 2, es ist aber nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt werden wird, und nichts verborgen, was nicht bekannt werden wird. Alles, was ihr im Finstern redet, wird man darum im Licht hören, und was ihr in den Kammern ins Ohr gesprochen habt, wird auf den Dächern verkündigt werden. Also, wenn sowieso nichts verborgen bleibt, und es wird so sein, manche Christen haben so Angst, auch habe ich schon mitgekriegt, auch in unserem Land, in Deutschland, ach, wenn jemand meinen Namen weiß, dass ich vielleicht in die Gemeinde gehe oder sowas ähnliches, ich werde dann verfolgt und so. Die Leute wissen Bescheid. Wir brauchen uns nicht verstecken. In dieser Weise nicht. Ja? Der Herr Jesus sagt, es wird, was man im Dunkeln sagt, ins Licht kommen. Es wird einfach öffentlich. Ja? Christen werden beobachtet und was sie reden, das weiß man. Wir sind keine Geheimloge. Ja? Wir sind Christen, wir sind keine Geheimloge, ja, die irgendwo im Finstern was machen. Dann gehen die Öffentlichkeit. Ja. Gehen gleich ins Internet. Wird ins Internet gestellt, Predigt. Gottes Wort soll gehört werden. Gott will es, und zwar ganz gleich, was die Umwelt dazu sagt. Das Licht soll leuchten und das Salz soll salzen. Dafür hat Gott schon gesorgt. Kann man da nicht als Jünger sich einfach dann doch fürchten, vielleicht sogar sehr fürchten und sich untertauchen oder irgendwo oder irgendwie sagen, wie ist denn das mit meinem Leben? Ja, untertauchen ist eigentlich zwecklos. Wir werden gefunden. Was gibt der Herr Jesus denn seinen Jüngern jetzt mit? Er sagt, und zwar hier in Vers 4, meine Freunde, sagt er erstmal zu ihnen. Ihr seid meine Freunde. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts weiteres tun können. Die Freunde, ja, also, so, hier. Die Freunde werden von dem Herrn Jesus beobachtet. Er liebt sie. Und er möchte natürlich, dass seine Freunde auch ihren Weg gut hindurchkommen. Ja? Dass er sie auch dann später natürlich im Himmel begrüßen kann, wie jetzt auch die ältere Schwester. Und er gibt diesen eine Verheißung, an die ich mich übrigens selbst auch festhalte, wirklich festhalte. Gott weiß, dass der Zahnarzt mir eine Spritze geben soll. Und dass ich Angst habe vor Ablehnung. Und dass ich Angst habe, auch wenn sich das hier so alles verändert. Gott weiß das. Und dann ruft er mir persönlich, aber auch zu Martin: Ich gebe dir eine Verheißung und an die sollst du dich klammern. Die Menschen um dich herum haben nur eine begrenzte Macht. Sie können zwar an deinen Leib, aber nicht meine Seele. Erst in jüngster Geschichte, als der Islamische Staat wütete, wurden Menschen geköpft oder gekreuzigt. Das ging sicher nicht unter großen Schmerzen ab. Aber der Herr sagt hier, die Leute dürfen nur an unseren Leib. Unsere Seele ist in Gott geborgen. Wie er das tut, wie er uns schützt, das kann ich nicht sagen. Ich weiß nur eins, hier, als der Stephanus gesteinigt wurde, wie Gott diesem Mann geholfen hat. Ich lese es einmal vor. Da heißt es in Apostelgeschichte Kapitel 7 ab Vers 56, er sprach, hier geht es um diesen Stephanus: Siehe, ich sehe den Himmel offen und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Das war da, als da die Masse von wütenden Leuten da waren, die schon das Messer in der Tasche aufgeklappt haben oder die Steine schon in der Hand hatten. Und er hat den Himmel offen gesehen. Sie aber schrien, die anderen, mit lauter Stimme, hielten sich die Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn los. Also die waren alle da. Ja? Und als sie ihn aus der Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider zum Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. Und sie steinigten Stephanus, der betete und sprach: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Sehen wir, wie Gott für Stephanus sorgte. Vor ungefähr 3 oder 4 Jahren, da war ich in Stuttgart bei einer Missionskonferenz. Und da hat ein Koreaner, der war in Nordkorea, das ist die größte Christenverfolgung, die es auf dieser Welt gibt, Nordkorea. Und er wurde dort erwischt. Und der hat dann berichtet, was er in seiner Zelle und so weiter erlebt hat. Und hat gesagt, es war seltsam. Wenn sie mich schlugen, habe ich die Schläge nicht so sehr gespürt. Gott hat geholfen. Ich habe das mit eigenen Ohren gesehen, gehört und mit meinen eigenen Augen habe ich den Mann gesehen. Also nicht umgekehrt, ja? Wer mitschreiben will. Genau. Also keine Angst vor Menschen. Wenn ich auf mich schaue, hätte ich erbärmliche Angst, ja? Es gibt ja schreckliche Foltermethoden, ja? Will ich gar nicht alles ausmalen. Aber ich will auf die Verheißung Gottes mich stützen. Feste. Genau. Denn ich weiß, Gott gibt den Menschen eine begrenzte Macht. Deshalb, nächster Punkt, habe Gottesfurcht. Da sagt der Herr Jesus seinen Jüngern: Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, welcher nachdem er getötet hat, auch Macht besitzt, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, den fürchtet. Das ist Gott. Das ist nicht der Teufel. Der Teufel hat diese Macht nicht. Es geht hier um den letzten Richter, um den Größten. Ja? Habt ihr das schon einmal von einer Kanzel gehört? Schon irgendwo in irgendeiner Kirche? Selten, ja, weil man das auslässt. Ja, wir gehen durch das Lukas-Evangelium, da steht es, der Herr Jesus hat es gesagt und das tun wir, sagen wir auch. In vielen Kirchen heißt es, wir haben eine Frohbotschaft und keine Drohbotschaft. Wir sollen doch den Menschen nicht mit der Hölle drohen, sondern zu Gott in sein Reich freundlich einladen. Naja, was sagen wohl solche, wenn sie das lesen, was der Heiland der Welt hier gesagt hat? Hat der Herr Jesus mit der Hölle gedroht? Naja, klar hat er das. Er hat vor Gott gewarnt, der Menschen sterben lassen kann und sie dann in die Hölle wirft, hat er gesagt. Und das wurde nicht im Mittelalter aufgeschrieben, sondern viel früher, und zwar zu der Spätantike. Also wenn die Leute sagen, Hölle ist was mit Mittelalter zu tun, na, Mittelalter ist viel zu spät, das war zur Zeit des Herrn Jesus. Sicher, und dafür bin ich auch ganz und gar, dass man die Menschen freundlich zu Gott in sein Reich einladen soll. Ja, das ist auch meine Sache, dass ich nicht sage, also ich muss dir sagen, wenn du bleibst, wie du bist, kommst du in die Hölle. Also so gehe ich nicht auf die Menschen zu. Ja. Aber das eine schließt das andere nicht aus. Derselbe Jesus Christus, der hier dies von der Hölle gesagt hat, hat auch gesagt, dass jeder, der mühselig und beladen ist, zu ihm kommen kann. Ja. Er wird ihn wieder erquicken, so sagt der Herr Jesus. Oder, dass er gekommen ist, das Verlorene zu suchen, um es zu erretten. Das sagt der Herr Jesus auch. Aber dieser Satz hat genauso seine Gültigkeit. Und der Gedanke mit der Hölle hat der Herr öfter den Menschen nahegebracht. Und zum Beispiel in Matthäus 5, Vers 22. Es geht hier darum, wenn man sündigt, auch mit dem Mund sündigt, ja, und keine Vergebung hat, du wirst in die Abgeschiedenheit von Gott kommen. In das höllische Feuer, so hat der Herr Jesus es ausgedrückt. Oder auch Matthäus 23, 15, wehe euch, ihr schriftgelehrten Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr Meer und Land durchzieht, um einen einzigen Proselyten zu machen, das heißt einen einzigen, der jetzt euren Glauben annimmt, einen Bekehrten, ne? Und wenn er es geworden ist, macht ihr ihn einen Sohn, der, wow, hat er wieder gesagt. Oder dies. Und ihr Schlangen, ihr Ottergezücht, wie wollt ihr dem Gericht der Hölle entgehen? In Markus erklärt der Herr, dass die Hölle ein unauslöschliches Feuer ist. Markus 9, Vers 45. Ja? Und es scheint dort in der Hölle einen Wurm zu geben, der mit zur Unruhe und zur Qual beiträgt. Markus 9, Vers 47. Ob dieser Wurm wirklich ein Lebewesen ist oder eine bildhafte Sprache für zum Beispiel quälende und nagende Selbstvorwürfe, das weiß ich einfach nicht. Aber eines ist sicherlich so, dass der Mensch nicht, wenn er stirbt, einfach weg ist. Ja? Das zeigt die Heilige Schrift nicht. Und es ist doch so, um die Heilsbotschaft zu verstehen, muss ich auch wissen, wovon mich eigentlich Jesus errettet hat. Wenn wir zu Weihnachten singen, Christ der Retter ist da, dann muss ich doch wissen, von was er mich errettet hat. Oder? Er hat mich ja nicht errettet, dass ich ja jetzt vielleicht ein paar mehr Euros auf dem Konto habe oder dass ich ein paar mehr Jahre leben kann oder dass ich nicht mein Charakter, dass der besser wurde. So, er hat mich vor der Hölle gerettet. Das ist es. Deshalb, es gilt, sich wirklich vor dem Gott zu fürchten, der die Macht hat, uns in die Hölle zu werfen. Unsere Ewigkeit ist nicht von unseren Zeitgenossen abhängig, sondern von unserem Schöpfer. Deshalb, wir müssen uns überlegen, wem wollen wir eigentlich gefallen? Will ich dem gefallen, der nach 2 Wochen nach meiner Beerdigung überhaupt nicht mehr an mich denkt? Es ist ja oft so, wir versuchen Menschen zu gefallen, die, die eigentlich so unwichtig sind. Und unserem Schöpfer, der uns gemacht hat und der alle Macht hat, dem sollten wir doch vor allen Dingen gefallen wollen. Den sollten wir fürchten und ehren, in Ehrfurcht begegnen. Habe dies, lieber Jünger, immer vor Augen, so sagt der Herr Jesus das. Gott ist es, der dein Leben wendet. Ihn sollst du ehren, ihn sollst du mit Ehrfurcht begegnen und dich auch davor fürchten und scheuen, gegen den Willen Gottes zu handeln. Dabei bedenke Gottes Führung und Fürsorge. Der Herr Jesus sagt seinen Jüngern weiter, und das ist jetzt dies mit den Sperlingen und mit dann auch später mit den Haaren, vorher, fürchtet euch nicht. Ihr seid mehr wert. Ja? Obwohl Gott auch auf die schaut. Ne? Wo schauen wir ja nicht so hin? Wenn wir genügend Haare auf dem Haupt haben, dann zählen wir sie nicht durch. Der Vergleich mit den Spatzen oder mit den Haaren soll eindrücklich vermitteln. Du Jünger, der du mein Freund bist, so sagt der Herr Jesus, ja? Du ahnst gar nicht, wie wertvoll du in Gottes Augen bist. Du hast ja nicht einmal gewusst, wie wertvoll die Spatzen in Gottes Augen sind. Aber Gott hat Interesse daran. Gott ist so groß. Gott ist wirklich so groß, dass er das Kleinste sieht. Wir kennen auch große Leute, aber die schauen vielleicht mal über die Masse, über die Köpfe, aber die kennen ja niemand. Oder vielleicht ein paar. Aber Gott ist so groß, dass er deine Haare, die Anzahl deiner Haare kennt. Und dass er dich schätzt und für dich sorgt. Warum erzählt der Herr das? Damit seine Jünger auf Gottes Fürsorge vertrauen. Damit ihre Menschenfurcht schwindet und ihr Gottesvertrauen wächst. Deshalb sagt er das. Er erzählt das seinen Jüngern, damit sie sich zu ihm bekennen, dass sie sagen, auch ich bin ein Christ, auch ich gehöre dem Herrn Jesus, ich folge ihm nach, ja genau, und wenn ihr das anders seht, dann seht ihr das anders, aber ich gehöre meinem Herrn. Ja? Denn das ist der nächste Gedanke hier. Der Jesus sagt, ich sage euch aber, jeder, der sich zu mir bekennt, wird vor den Menschen, bekennen wird vor den Menschen, zu dem wird sich auch der Sohn des Menschen bekennen vor den Engeln Gottes. Und das Gegenteil wird hier auch erwähnt. Dabei sollten wir jetzt nicht in eine allzu große Traurigkeit fallen. Denn manche von euch haben vielleicht auch in der Vergangenheit verleugnet oder sich so gestellt, als ob sie gar kein Christ wären. Haben über Dinge gelacht und so, wo man weiß, das hat eigentlich Gott verunehrt. Ja, hat keine Stellung bezogen, kann sein. Aber da seid ihr in einer Gemeinschaft mit Petrus, der sagt, ich lese ab Vers, Markus Kapitel 14, ab Vers 49. Und als die Magd ihn sah, begann sie wieder und sprach zu dem Umstehenden, dieser Petrus, ist einer von ihnen. Er aber leugnete wiederum, und ein wenig danach sprach die Umstehende nochmals zu Petrus, wahrhaftig, du bist einer von ihnen, denn du bist ein Galiläer, deine Sprache ist gleich. Er aber fing an, und jetzt hören wir gut zu, der Petrus, fing an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet. Wir sehen hier die Angst, die der Petrus auch hat. Ja? Und die Verzweiflung. Und dann gesagt, und ich schwöre, ich verfluche mich, wenn ich den kenne. Ne? Und da krähte der Hahn zum zweiten Mal und Petrus erinnerte sich an das Wort, das Jesus zu ihm sagte, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er begann, was begann er dann? Zu weinen. Was habe ich gemacht? Schrecklich. Und wisst ihr, wenn ihr auch Christus verleugnet habt, da oder dort, er kennt unser Herz und weiß, wenn es uns wehgetan hat. Es gibt einen Weg zurück, liebe Leute. Ja? Denn der Herr Jesus hat sich diesem Petrus zugewandt und hat ihm die Hand ausgestreckt und hat deutlich gemacht, ja, ich nehme dich auf. Was muss in deinem Herzen sein? Was muss in deinem Herzen sein, Petrus? Liebst du mich? Liebst du mich? Ja, du kriegst eine weitere Chance. Und das ist wunderbar. Aber wer grundsätzlich sich nicht als Christ outet, ja, wer sagt, na, Christsein ist ja bloß Privatsache, das mache ich mal so zu Hause, über Jesus rede ich mal in der Kirche vielleicht, ja, er soll nicht glauben, dass dann der Herr Jesus sagt, also hier, du warst wirklich einer, der sich auch zu mir bekannt hat. Du hast dich nicht bekannt. Ja? Und es ist bei jeder Ehe ja auch so. Wenn der Ehemann sich nicht zu seiner Ehefrau bekennt, ist es eine traurige Geschichte und umgekehrt. Ja? Oder wenn Eltern sich nicht zu ihren Kindern bekennen oder umgekehrt, ja? Wenn die, ja, ist es nicht, es schmerzt. Ja, es gibt Möglichkeit der Umkehr. Ja, ich sehe schon, die Zeit ist etwas fortgeschritten, aber wie seid denn ihr jetzt gerade? Könnt ihr noch zuhören? Denn wir können hier einen Schnitt machen, aber wir können hier da auch noch. Ja, jetzt müsst ihr aber noch mal kräftig zuhören, gut zuhören. Ja, da hinten, Kerstin, ja? Ja, du bist voll dabei. Gut. Da heißt es, und wenn jedem, der ein Wort reden wird gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, dem wird nicht vergeben werden. Das ist in diesem Zusammenhang sicherlich mal ein schwerer Satz. Ja? Wie soll der verstanden werden? Und da gibt es innerhalb der Christenheit auch unterschiedliche Auslegungsmöglichkeiten. Und ihr habt vielleicht auch schon manche Auslegungsmöglichkeit in eurem Kopf. Und jetzt schaut ihr, ob der Martin hier vorne die gleichen Auslegungen hat, wie ihr sie schon im Kopf habt. Es kann möglich sein, dass ich was anderes sage. Und bitte verzeiht es mir dann. Gut. Also. Was hier deutlich wird, ist, dass diese Lästerung eine endgültige ist. Das wird hier deutlich gemacht. Dem wird nicht vergeben werden. Also es gibt etwas, was nicht mehr vergeben werden kann. Die Folge einer solchen Sache ist, ja, dass dies der sichere Weg ist in die Gottesferne, in die Hölle. Sicher. Ich werde jetzt, wie gesagt, meine Erkenntnis über diese Sache versuchen, euch nahezubringen. Ihr dürft auch was anderes denken, aber ich sage es mal so, wie ich es verstanden habe. Vor Jahren habe ich bei YouTube mehrere kleine Filme angesehen. Einfach mal so, was ich so erlebt habe. Und diese Leute haben sich genau mit diesem Thema beschäftigt, die Sünde gegen den Heiligen Geist. Es war hauptsächlich so englischsprachig, ich habe nicht alles verstanden, weil ich nicht gut Englisch kann. Aber was die wollten ist, sie wollten tatsächlich Schimpfworte gegen den Heiligen Geist aussprechen und wollten damit äußern, dass sie wollten dem Christentum gegenüber immun werden. Dann haben sie was gelesen, wir müssen eben die Sünde gegen den Heiligen Geist tun und dann sind wir da los von. Ja, also so. Und dann gab es dann mehrere YouTube-Filme, die genau das auch sagten. Da waren dann junge Menschen, die haben dann irgendwas Schlechtes über den Heiligen Geist gesagt und haben dann gehofft, sie haben die Sünde begangen. Ja, das war so der Grund. Dazu möchte ich sagen, dass so die Sünde gegen den Heiligen Geist nicht durchgeführt werden kann. Also ich muss die Leute enttäuschen. Die Lästerung gegen den Heiligen Geist ist nicht in einer einmaligen Aktion möglich. Aber dieser Gedanke kann Christen in große Not stürzen. Es gibt Christen, die auch in ihrem Herzen denken, habe ich vielleicht die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen? Ja, weil sie dies oder jenes getan oder gesagt haben. Als ich zum Glauben an Christus kam, begleitete mich ein junger Mann. Vielleicht so wie er, na, ein bisschen älter. Genau. Und der hat mir am Anfang sehr geholfen. Im Oktober letzten Jahres hatten wir uns wieder getroffen. Aber damals, nach einer Jugendstunde, saßen wir noch lange im Auto, in seinem Auto, ich war noch zu jung. Und dann hat er gesagt, Martin, ich wende mich von Gott ab. Ich höre auf, ja, Christ zu sein. Da habe ich gesagt, warum? Und er sagte, er hätte die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen. Und dann ist er weggegangen, ja, und 10 Jahre, ja, war er nicht mehr mit mir dann zusammen. Also dann. Und er hat mir später gesagt, im Oktober auch, ich hatte Depressionen. Lange Zeit. Schreckliche Depressionen. Aber heute ist er wieder frei. Auch er meinte damals, dass diese Sünde ein einmaliger Akt war. Und wenn man den ausgeführt hat, dann war man verloren. Hier möchte ich einmal die Schritte aufzeigen, die dazu führen können, die Sünde gegen den Heiligen Geist zu vollziehen. Der Heilige Geist ist Gottes Geist. der die Aufgabe hat, Menschen zur Umkehr von ihrem bösen Weg zu führen. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Er will den Menschen die Wahrheit von Gott sagen und er will sie lenken. Diese Aussage, die wir jetzt hier gleich lesen, Moment, ja. Ja, so gut, okay. Hier, da ist er. In Johannes Kapitel 16, Vers 7, das ist eine Aussage von dem Herrn Jesus. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen, also nicht die Christen, sondern die Welt überführen, von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht, von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Das heißt, wir sehen, wie Gottes Geist bei den Menschen in der Welt handelt, aber er handelt nicht nur in der Welt bei Menschen, die Gott noch nicht kennen, sondern er handelt auch bei Christen. Ja, und zwar in die gleiche Richtung, ja, dass er zeigen will, wie es weitergeht, ja, wie man im Glauben auch wachsen kann. Deshalb heißt es für die Christen, den Geist dämpft nicht oder den Geist betrübt nicht, macht ihn also nicht traurig. Somit können wir sehen, dass man die Stimme des Geistes für unser Leben leiser werden lassen kann. Dies geschieht durch ein Leben, welches sich ganz bewusst gegen Gottes gute Hilfe richtet. Das bedeutet, Gottes Geist spricht in unser Gewissen und wenn wir ständig Nein sagen, dann wird die Stimme leiser und leiser, bis sie aufhört, zu uns zu reden. Und wenn ich nichts mehr höre von Gott, nichts mehr, dann kann ich auch nicht mehr umkehren. Verstehen wir? Und wenn ich nicht mehr umkehren kann, weil ich nichts mehr höre, dann bin ich aber auch nicht traurig, weil ich habe ja kein schlechtes Gewissen. Mich zwickt's ja nicht. Ja? Und davor warnt der Herr Jesus. Ja? Die Lästerung des Geistes ist dann vollzogen, wenn der Geist nicht mehr zur Umkehr ruft. Deshalb kann niemand traurig sein. Ich habe gegen den Heiligen Geist gelästert, weil der eigentlich eher eine Freiheit verspürt. Verstehen wir? Da ist kein schlechtes Gewissen mehr da. Ich kann das gut machen. Ja? Und wenn da irgendjemand traurig ist, der sagt, ich habe diese schlimme Sünde begangen, wollte ich nicht und so, du hast es nicht gemacht. Keine Sorge, keine Sorge. Du wärst nämlich gar nicht traurig. Deshalb höre auf Gottes Geist. Lies sein Wort. Rede zu ihm. Kehre dich zu ihm. Ja? Ich komme dann zum letzten Gedanken, wenn es um Menschenfurcht und Gottesfurcht geht. Lasse Gottes Geist durch das Wort Gottes zu dir sprechen und handle danach. Sei nicht halsstarrig, sondern demütig. Der Herr Jesus sagt, wenn ihr aber jetzt in große Not kommt, in den Synagogen, das waren damals die Kirchen da, ja, Fürsten, Obersten geführt werdet und es geht jetzt tatsächlich an euer Leben. Wie ist das? Das heißt hier, du musst dich jetzt nicht lange vorbereiten. Manchmal macht man das ja beim Vorstellungsgespräch. Ja? Also da heißt es, ja, wenn der Chef das sagt, was sage ich denn da? Wenn der das sagt, ich will ja da durchkommen. Brauchst du nicht. Vertraue auf Gott. Der wird dir helfen. Keine Sorge, es ist ein Versprechen von Jesus. Ihr seht's. Ja? Nicht beim Vorstellungsgespräch, es geht hier um etwas anderes. Ja? Vertraue Gott, dass er mit dir ist. Du musst nicht dir die verschiedenen Szenarien vorstellen. Wir kennen das sicher bei so mancher Gelegenheit, die vor uns steht. Da denken wir auch so manche Antwort auf Fragen aus. Keine Angst, du kriegst die passenden Worte schon. Du musst sie dir nicht vorher überlegen. Sie werden in deinen Sinn kommen. Gott sorgt dafür. Denn du stehst nicht zuerst vor denen, die dir schaden wollen, sondern du stehst, so wie Elia, zuerst vor Gott. Hier, Elia, das war ein Prophet, 1. Könige 17, Vers 1, der stand vor dem König Ahab. Und da sagt Elia, so wahr der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe. Natürlich stehe ich vor dir auch, Ahab, aber Gott überstrahlt alles. Ja, ich stehe vor meinem Gott. Und so dürfen wir auch durch dieses Leben gehen, dass wir wissen, wir stehen zuerst vor Gott. Zusammenfassend. Wir haben uns heute Gedanken gemacht über Menschenfurcht und Gottesfurcht. Dabei haben wir gesehen, dass der Herr Jesus in einem immer aggressiveren Umfeld seine Jünger weiter zur Wahrheit anhielt. Das heißt, halte daran fest, was du auch in guten Zeiten geglaubt hast und festgehalten hast, wenn der Wind stärker wird, entgegengesetzt wird, halte fest. Dabei haben wir gesehen, dass der Herr Jesus, er macht auch deutlich, dass sowieso nichts verborgen bleibt. Deshalb bekenne dich weiter öffentlich zur Wahrheit. Der Herr Jesus sagt auch, dass alle Menschen uns gegenüber nur eine begrenzte Macht haben. Sie können zwar unseren Leib töten, aber unsere Seele nichts anhaben. Und die sind von Gott geschützt, die eben zu ihm halten. Für ihn sind wir sehr wertvoll und vor ihm und seiner Macht sollen wir aber auch Ehrfurcht haben. Weil Gott sich um uns kümmert, ist es auch möglich, dass wir uns zu seinem Sohn bekennen. Dabei wollen wir auf Gottes Geist vertrauen, und zwar in allen misslichen Lagen. Wir stehen vor Gott und brauchen uns nicht vor Menschen zu beugen. Dies ist eine wunderbare Zusage unseres Herrn Jesus Christus. Darum frisch und mutig in die angebrochene Woche. Yeah.